Vielen Dank, Herr Nordmann. Mich sollte man nicht mit von Weizsäcker vergleichen. Also von Weizsäcker ist wirklich eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in Deutschland des 20. Jahrhunderts. Nicht nur der Physik und der Philosophie, sondern eben auch der Wissenschaft. Insbesondere auch noch der Politik und der Friedensforschung. Meine Damen und Herren, bitte?
Können Sie vielleicht das Mikrofon einschalten?
Das hat mit mir nichts zu tun. Das Mikrofon ist, glaube ich, bloß zur Textaufnahme. Also, meine Damen und Herren, der Titel meines Vortrages heißt Transzendentale Physik. Damit merken Sie hoffentlich schon, wohin der Hase läuft. Also, Carl Friedrich von Weizsäcker, 1912 geboren, in diesem Jahr gestorben. Das heißt, er ist 94 Jahre alt geworden, hat aber bereits als junger Mann, also noch nicht 30, bedeutende Beiträge zur Physik geleistet, insbesondere den Bethe von Weizsäcker-Zyklus. Da handelt es sich um einen Kernreaktionszyklus in der Sonne, von der herzuleiten ist, woher die Sonnenenergie stammt. Weizsäcker hat eben schon bereits vor dem Kriege sich wissenschaftlich ausgezeichnet und ist eben als einer derjenigen, der eben früh über Kernreaktionen Bescheid wusste, auch in die Vorbereitungen zu einer deutschen Bombe im Nationalsozialismus hineingeraten. Dazu ist es ja nicht gekommen, wie man weiß. Wie nah man dran war, ist niemals ganz geklärt worden, aber jedenfalls ist es so, dass Weizsäckers Beiträge zu diesen Forschungen bedeutend waren. Er hat 1941 ein Patent angemeldet auf einen Kernreaktor, wie man heute sagen würde, der Plutonium erbrüten kann. Und Plutonium wäre die entscheidende Wende für eine deutsche Atombombe gewesen, weil man nämlich durch Erbrüten von Plutonium nicht auf die unendlich langwierigen und aufwendigen Isotopentrennungen des Urans angewiesen gewesen wäre. Gut, es ist nicht dazu gekommen. Nach dem Kriege sind eine ganze Reihe der bedeutendsten deutschen Physiker von den Engländern, Amerikanern interniert worden und in einem Landschloss in England als Gäste gehalten worden, Farm Hall. Deren Gespräche wurden mitgeschnitten. Hochinteressant, können Sie Farm Hall Transcripts, hochinteressant, was die damals gesprochen haben. Nach dem Kriege oder auch schon von dort aus hat sich von Weizsäcker ganz entschieden für eine friedliche Nutzung der Kernenergie eingesetzt und gehört zu denjenigen, die 1957 die atomare Aufrüstung der Bundesrepublik verhindert hat. Das ist die berühmte Göttinger Erklärung von 1957. Von Weizsäcker hat dann noch bevor seiner Emeritierung für die letzten 10 Jahre seiner beruflichen Tätigkeit ein Institut, Max-Planck-Institut, geleitet, das Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt, in der die Friedensforschung, die er bereits bei der VDW, Vereinigung Deutscher Wissenschaftler in Hamburg, seit geraumer Zeit betrieben hatte, fortgesetzt wurde, aber auch andere Themen aufgenommen wurden. Das hat Herr Nordmann ja schon erwähnt. Weizsäcker ist, wie gesagt, in diesem Jahr gestorben. Es gab eine Reihe von Nachrufen und so weiter, und er war ja auch im Fernsehen vielfach zu sehen, dass ich eigentlich voraussetzen kann, dass Sie ein bisschen wissen, was das für eine Person war. Ich werde mich heute auf die Beziehung von Physik und Philosophie bei ihm konzentrieren, nicht auf die anderen Aspekte seines Lebens, vor allem also seine politische und Tätigkeit und Friedensforschertätigkeit. Darüber habe ich im von Weizsäcker Zentrum dieses Jahres einen Vortrag gehalten. den Sie auch nachhören können, weil er nämlich als Podcast zu haben ist. Podcampus. Podcampus.de und dann Node, N-O-D-E, 392-File-Audio-Böhme. Dieser Vortrag mag für Sie auch deshalb interessant sein, weil ich hier auch mehr auf die Persönlichkeit von Weizsäckers eingegangen bin, was ich hier nicht tue. Der Vortrag in Hamburg hieß Produktiv irren. So viel zur Biografie und nun wollen wir erstmal von Weizsäcker selber hören.
Wir sollten uns selbst Gelegenheit geben, zu dem ersten Schritt in die Philosophie zum Staunen. Ich habe die Ontologie der klassischen Physik aus dem Begriff des Naturgesetzes plausibel zu machen versucht. Die Physik ist erfolgreich. Offenbar gehorcht die Natur den Gesetzen, die die Physik aufstellt, wenigstens in guter Näherung. Warum tut sie das? Wer ist diese Natur, dass sie Gesetzen gehorchen müsste, die der Mensch mit seinem Verstand formulieren kann? Nun werden wir sagen, die Natur muss Gesetzen genügen, das folgt aus dem Kausalprinzip. Nichts geschieht ohne Grund, oder, um eine schärfere, von Kant stammende Fassung zu verwenden, alles, was geschieht, setzt etwas voraus, worauf es nach einer Regel folgt. Die Differentialgleichungen nach der Zeit, die wir Naturgesetze nennen, sind solche Regeln, nach denen ein Ereignis auf andere folgt. Jetzt haben wir zwei Fragen statt einer. Warum muss die Natur überhaupt dem Kausalprinzip, das heißt, irgendwelchen Regeln genügen? Und wenn sie das schon muss, warum genau diesen Regeln? Wir würden sagen, diese Regeln hätten sich in der Erfahrung bewährt. Wer wird das leugnen? Aber gibt uns diese Erfahrung eine Einsicht in den Grund dieser Regeln? Kann sie unser Staunen beheben? Spezieller, lehrt sie uns die Notwendigkeit dieser Regeln verstehen? Wenn nicht, welche Garantie gibt sie uns, dass die Natur den Regeln auch in Zukunft, auch unter veränderten Umständen folgen wird? Wir verdanken David Hume die scharfe Formulierung der alten Erkenntnis, dass Erfahrung keine strengen Naturgesetze begründen kann. Daraus, dass die Sonne bisher jeden Tag aufgegangen ist, folgt nicht logisch, dass sie auch morgen aufgehen wird. Daraus, dass der Schluss aus vergangener Erfahrung auf die jeweilige Zukunft sich in unserer Vergangenheit so oft bewährt hat, folgt nicht logisch, dass er sich auch in der Zeit bewähren wird, die jetzt als Zukunft vor uns liegt. Nicht einmal, dass es überhaupt Zukunft gibt, dass es also noch Ereignisse geben wird und die Zeit nicht zu Ende ist, folgt logisch daraus, dass bisher stets auf das Vergangene ein zuvor zukünftiges als neue Gegenwart gefolgt ist. Erfahrung kann keine strenge Wissenschaft begründen. Hume folgert, dass unsere Wissenschaft nicht streng ist. Ihre Wahrheit ist ein für unser praktisches Leben hinreichender Glaube, Belief. Psychologisch begründet auf Gewohnheit, Custom. Es ist kein logischer Zirkel, dass Hume in dieser Begründung des Glaubens aus der Gewohnheit als Psychologe das Kausalprinzip selbst anwendet. Das Kausalprinzip ist ein Glaube, den Hume teilt, nur Gewissheit hat es nach seiner Überzeugung nicht. Kant sieht das Phänomen der mathematisch strengen und empirisch bewährten Wissenschaft, die wir wirklich besitzen, damit nicht als erklärt an. Er zieht daher die umgekehrte Konsequenz aus Humes Erkenntnis. Unsere Wissenschaft ruht nicht nur auf Erfahrung. Sie enthält einen grundlegenden Teil, der a priori gewiss ist. Dass wir auch diesen Teil erst anhand der Erfahrung entwickeln, ist kein Einwand. Er bedurfte spezieller Erfahrung als Anlass, um aufgestellt zu werden. Ist er aufgestellt, so bedarf er dieser Erfahrung nicht mehr zu seiner Rechtfertigung. Eine Auseinandersetzung mit der Philosophie Kants ist in diesem Vortrag nicht mein Ziel. Ich nenne ihn, weil ich einen Grundgedanken seiner Theorie der Naturwissenschaft in etwas veränderter Gestalt übernehmen will. Ich muss diesen Gedanken und seine gegen Kant veränderten Aspekte erläutern. Es handelt sich um Kants Ansatz, dass Erkenntnis a priori Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung ist. Mit anderen Worten, wer fragt, ob Erfahrung Naturwissenschaft begründen könnte, muss zuerst fragen, was er damit schon zugegeben hat, dass er zugibt, dass es überhaupt Erfahrung gibt. Ich will das Wort a priori in meinem eigenen Entwurf meist vermeiden. Wenn ich es aber verwende, so will ich es in dem durch diese Frage definierten Sinn gebrauchen. Es soll das bezeichnen, was derjenige schon weiß oder zugeben muss, der davon ausgeht, dass es Erfahrung gibt. Damit stellt sich natürlich die Aufgabe zu analysieren, was Erfahrung heißt und was damit schon gewusst wird oder zugegeben werden muss.
Also, Sie hören, dass von Weizsäckers Programm ein modifiziertes Programm von Kant ist. Sie werden sehen, eigentlich ein verschärftes Programm. Deshalb sollten wir uns erst vergewissern und erinnern, was eigentlich Kant wollte. Von Weizsäcker hat das auch schon für sich selbst angedeutet. Kant wollte feststellen, welche Bedingungen auf Seiten des Subjektes so etwas wie Erfahrung überhaupt möglich machen. Kant hat in der Kritik der reinen Vernunft dafür ja die Kategorien und die Anschauungsformen des Menschen genannt. Anschauungsform Raum und Zeit muss man voraussetzen. Und die Kategorien, das sind fundamentale Begriffe, insbesondere den Kausalitätsbegriff. Die müssen vorausgesetzt werden, wenn man überhaupt Erfahrung machen will. Nun, bei Kant soll das ja zu einer strengen Begründung der Physik führen. Und deshalb ist es so, dass nicht bloß Voraussetzungen genannt werden, sondern bereits sichere Behauptungen gewonnen werden, bevor man überhaupt anfängt mit Physik. Und diese sicheren Behauptungen, die nennt er synthetische Sätze a priori, die beruhen auf einem fundamentalen Prinzip, dem obersten Grundsatz aller synthetischen Urteile a priori. Und zwar ist das der Satz: Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung sind zugleich die Bedingungen der Gegenstände der Erfahrung. Also die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung, das heißt, dass wir als Menschen Erfahrung machen können, also über Begriffe und Anschauungsformen verfügen, sind zugleich Bedingungen der Objekte, von denen wir dann Erfahrung machen. Also dass die Objekte selber sich dann darstellen in Raum und Zeit, einer kausalen Ordnung folgen und so weiter. Also das ist der oberste Grundsatz, der in der Kritik der reinen Vernunft die Begründung von Physik als strenger Wissenschaft stützt. Nun geht Kant darüber hinaus und will auch a priori, das heißt ohne Erfahrung, schon vor der Erfahrung ein Stück Physik begründen. Das geschieht in seinem Buch Die metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Ein herausfordernder Titel, weil er ja sozusagen den Titel von Isaac Newton aufnimmt, dessen berühmtes Buch ja heißt Die mathematischen Fundamente der Naturwissenschaft. Und Kant setzt dagegen die metaphysischen Fundamente der Naturwissenschaft. Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Nun, in der damaligen Zeit war Physik als strenge Wissenschaft noch wesentlich Mechanik und deshalb fragt man sich, wie weit kommt eigentlich Kant mit dieser Begründung der Mechanik ohne Erfahrung? Nun, er kommt relativ weit. Das heißt, er kommt so weit, dass er wenigstens zwei der newtonschen Prinzipien, der drei Prinzipien begründen kann, nämlich das erste und dritte. Das heißt, das Prinzip, dass keine Veränderung, also Bewegungsveränderung stattfindet, ohne dass Kräfte wirken, das ist das erste Prinzip. Und das dritte Prinzip, das berühmte Aktio gleich Reaktio. Das kann Kant a priori begründen, nicht aber, und das erwähnt er nicht einmal, das berühmte K gleich immer B, das, also das zweite newtonsche Gesetz. Das erstaunt ein bisschen. Zum Teil kann das aber durchaus nachweisbare Gründe haben. Da Kant das überhaupt nicht erwähnt, hat man aber den Eindruck, dass er glaubt, es mitbegründet zu haben, und zwar allerdings mit einer, möchte ich sagen, bahnbrechenden Idee, dass Kant nämlich in dieser Schrift sagt, dass die Massenschätzung der Materie durch Bewegungsexperimente, durch Beschleunigungsexperimente stattfinden muss. Nicht, also nicht, wie Sie glauben, dass Masse durch Wiegen herstellt. Vielmehr ist es so, dass das entscheidende Prinzip der Vergleichbarkeit von Massen verschiedener Spezifität, also Eisen versus Wasser und so weiter, nur durch Bewegungsexperimente, das heißt durch Beschleunigungsexperimente stattfinden kann. Und das hat Kant also eindeutig gezeigt. Und darin steckt natürlich in gewisser Weise das zweite newtonsche Gesetz, nämlich, dass man eben die Massenschätzung mit praktisch implizit K gleich mLb vollzieht. Das Entscheidende ist aber nun, dass Kant eigentlich von sich mehr fordert, nämlich, dass er auch meint, ableiten zu müssen, welche Kräfte es überhaupt in der Natur gibt. Denn es ist so, soweit man also die newtonsche Mechanik begründet hat, selbst wenn man so weit kommt, wird ja noch immer empirisch vorausgesetzt oder empirisch festgestellt die Spezifität von bestimmten bewegenden Kräften. Kant war nun der Meinung, dass die Physik oder alle Wissenschaft prinzipiell auf Empfindung, also auf sinnlicher Wahrnehmung beruht. Und deshalb meinte er, dass er die Mannigfaltigkeit der möglichen Naturkräfte aus der Mannigfaltigkeit möglicher Empfindungen müsse herleiten können. Das ist sein Programm in den sogenannten Opus Postumum, das heißt seinen nachgelassenen Schrift. Er hat es nicht erfüllen können und es war wohl auch ein Irrweg, weil jedenfalls meiner Meinung nach die Physik keine Wissenschaft ist, die auf sinnlicher Erfahrung beruht, sondern eben auf Messung. Also soweit das an sich sehr anspruchsvolle Programm von Kant, was er aber genau an dieser Stelle nicht hat erfüllen können. Und wir werden gleich sehen, dass von Weizsäcker es auch noch an dieser Stelle erfüllen will. Jetzt hören wir aber erstmal von Weizsäcker. Was wollte von Weizsäcker nun?
Nehmen wir an, die Theorie der Elementarteilchen sei unter Einschluss der Gravitationstheorie vollendet. Und könnte das nicht leicht noch in unserem Jahrhundert der Fall sein, dann gäbe es wenigstens in dem Bereich, den man heute Physik nennt, überhaupt kein spezielles Naturgesetz mehr, im Sinne eines nicht grundsätzlich theoretisch aus dem Grundgesetz ableitbaren Satzes. Auch dann würden wir viele Regeln nur empirisch begründen, viele Materialkonstanten durch Messung bestimmen. Aber vom streng theoretischen Standpunkt aus gesehen, wäre das nur eine Frage der praktischen Einfachheit. Viele Konsequenzen der fundamentalen Theorie verlangen mehr Rechenaufwand, als wir leisten können oder mögen, und deshalb entscheiden wir die Fragen praktisch durch Messung. Diese Einheit der Physik begreiflich zu machen, ist die Aufgabe, welche Physik unserer Zeit der Philosophie stellt. Wir können die Aufgabe als zu schwer abweisen. Wir können sie aber, so scheint mir, nicht auf eine kleinere Aufgabe reduzieren. Das Programm, das Kant für die klassische Physik formuliert hat, ist heute entweder unausführbar oder es wird sich als ausgeführt erweisen, wenn aus einleuchtenden Behauptungen über die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung genau die inhaltlich eindeutig bestimmte einheitliche Physik konstruiert sein wird, der die heutige Entwicklung so offensichtlich zustrebt. Ich will es ganz scharf sagen. Eine solche Theorie müsste die spezielle mathematische Struktur der Lorentz-Gruppe und der Quantenmechanik, die Existenz und Anzahl, die Massen und Wechselwirkungskonstanten der sogenannten Elementarteilchen und damit letzten Endes die Energieausbeute der Uranspaltung, jede Spektrallinie des Eisenspektrums und die Gesetze der Himmelsmechanik grundsätzlich zu deduzieren gestatten. Hier ist uns nicht erlaubt, bescheiden zu sein. Dieser Weg ist ungangbar oder er führt zu dem Ziel, das ich geschildert habe. Ich möchte versuchen, Ihnen die Hoffnung zu erwecken, dass eben dieser Weg gangbar, eben dieses Programm ausführbar ist. Natürlich wird dabei jeder der bisher verwendeten Begriffe der Verschärfung bedürfen.
Tja, atemberaubend, dieses Programm. So im Alltag der Diskussion hat Weizsäcker immer wieder gesagt, man müsse eben aus den fundamentalen Prinzipien der Erfahrung letzten Endes sogar ableiten können, dass es so etwas wie einen Brüllaffen gibt. Das ist immer seine herausfordernde Behauptung. Aber ich meine, auch was er schreibt, ist eindrucksvoll, geradezu schockierend, nämlich, dass er meint, dass man soweit die Physik zur Einheit bringen kann, dass es dann überhaupt, wie ich zitiere nochmal, überhaupt kein spezielles Naturgesetz mehr gibt, sondern alles im Prinzip deduzierbar ist. Das auch nochmal hinten nicht, also dass man alles, jede Spektrallinie des Eisenzentrums, heute die Uranspaltung, jede Spektrallinie, also, und die Gesetze der Himmelsmechanik grundsätzlich zu deduzieren in der Lage sein müsste. Nun, Weizsäcker hat natürlich in einer Zeit gelebt, wo die Hoffnung auf die große theoretische Vereinigung der Physik noch sehr groß war. Ich glaube, dass diese Hoffnungen inzwischen ziemlich gedämpft sind. Und er meinte aber doch darüber hinausgehen zu können, nämlich, dass er selbst diese Einheit der Physik aus dem Gedanken, dass die Physik eine Erfahrungswissenschaft ist, aus dem Begriff der Möglichkeit der Erfahrung ableiten zu können. Also die Grundgesetze der Physik ableiten zu können und nicht sozusagen empirisch aufzufinden. Das war sein Programm. Nun, was sind die Hintergründe für dieses außerordentlich anspruchsvolle Programm? Das eine ist die Verzeitlichung der Natur. Damit hat von Weizsäcker ja eigentlich angefangen, sich philosophisch zu äußern, die Geschichte der Natur. Nach dem Kriege war das Thema Geschichte überhaupt das große Thema in der Philosophie. Die Geschichtlichkeit des Menschen ging zum Teil von Heidegger aus, der Gedanke. Und von Weizsäcker hat den Begriff der Geschichtlichkeit gewissermaßen in der Naturwissenschaft durchgesetzt. Natürlich hat das einen großen Hintergrund, schon die Evolutionstheorie Darwin ist natürlich eine geschichtliche Theorie der Natur. Dann hat von Weizsäcker vor allem auf den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik Wert gelegt, der ja mit dem Gesetz des Anwachsens der Entropie im Laufe der Naturentwicklung eben auch einen geschichtlichen Charakter der Zeit betont, nämlich der Differenz zwischen Vergangenheit und Zukunft, und hat versucht, die Zeit eben als Voraussetzung für diesen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu erweisen. Schließlich hat er diese Geschichtlichkeit auch in der Quantentheorie gefunden, nämlich durch die sogenannte Reduktion der Wellenpakete, nämlich dass durch eine Messung einen definitiven Schnitt in die kontinuierliche Entwicklung von physikalischen Zuständen passiert, dadurch, dass eben durch die Kenntnisnahme, also durch die Messung ein irreduzibler und nicht umkehrbarer Wechsel in der Zustandsfunktion stattfindet und natürlich die Kosmologie oder besser gesagt die Kosmogonie, das heißt also die Geschichtlichkeit der Natur im Ganzen. Gut, das ist also diese eine Hauptlinie von ihm, Verzeitlichung der Naturwissenschaft. Die zweite, die haben Sie hier schon im Text genannt, eben das Zusammenwachsen der Naturwissenschaften. Also man hatte die Mechanik, dann wird die Theorie der Flüssigkeiten, die Kontinuumsmechanik mit ihr vereinigt, schon im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, dann gerade die Kontinuumsmechanik mit der Thermodynamik wächst zusammen. Der nächste Schritt war das Zusammenwachsen von Mechanik und Elektrodynamik in der Relativitätstheorie, dann deren Zusammenwachsen mit der Quantentheorie, in der Quantenfeldtheorie und so weiter. Daraus hatte er sozusagen es extrapoliert, dass irgendwie zunächst mal die Physik ein einheitliches Theorieganzes würde. Und darüber hinaus, Sie werden auch noch wissen, hören, aus welchen Gründen glaubte er, die Wissenschaft überhaupt, einschließlich Geistes- und Sozialwissenschaften. Als das Zusammenwachsen der Wissenschaft gab ihm diese große Hoffnung. Das dritte große Prinzip, was ihn für sein Programm ermutigte, ist die sogenannte Einführung des Subjektes in die Physik. Mit dieser Formulierung betont von Weizsäcker die Nähe zu seinem Onkel Viktor von Weizsäcker, dem Psychiater und Psychosomatiker in Heidelberg, dessen Maxime die Einführung des Subjektes in die Medizin war, also Psychosomatik, biografische Medizin, anthropologische Medizin. Und von Weizsäcker meint, mit der Kopenhagener Deutung der Quantentheorie ist das Subjekt in die Physik eingeführt, dazu werden wir noch Näheres hören. Nun, ich gehe diese Punkte ein bisschen Schritt für Schritt durch. Sein Aufbau der Physik ist von der Art, dass der erste Schritt eine Logik zeitlicher Aussagen ist. Dabei ist Zeit im besonderen Maße als die Zeit nicht als linearer Parameter t zu verstehen, sondern eben gerade in dem, was man auch die Zeitmodi genannt hat, nämlich Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft und was Weizsäcker in diesem Buch eben die Geschichtlichkeit der Zeit nennt.
Geschichte ist der Name einer der wichtigsten Geisteswissenschaften. Dass der Mensch und nur der Mensch ein geschichtliches Wesen sei, ist eine Grundüberzeugung vieler Geisteswissenschaftler. Ich möchte demgegenüber den Satz aufstellen, der Mensch ist in der Tat ein geschichtliches Wesen, aber er kann das sein, weil er aus der Natur hervorgeht. Denn die Natur selbst ist geschichtlich. Was den Menschen auszeichnet, ist nicht, dass er Geschichte hat, sondern dass er etwas von seiner Geschichte begreift. Ich muss den Sinn, in dem ich hier den Begriff der Geschichte gebrauche, erläutern. Damit erläutere ich zugleich die Zielsetzung meiner Vorlesung. Das Wort Geschichte werden wir von Geschehen ableiten können. Geschichte ist das, was geschieht. Aber sie umfasst nicht nur das, was jetzt geschieht, sondern auch, was geschehen ist und geschehen wird. Sie vollzieht sich in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, kurz in der Zeit. Geschehen ist zeitlich. Geschichte im allgemeinsten Sinne des Wortes der Inbegriff des Geschehens in der Zeit. In diesem Sinne hat die Natur ohne Zweifel eine Geschichte, denn sie ist ja selbst in der Zeit. Geschichte der Natur wäre dann die Gesamtheit des Naturgeschehens. Dieser Begriff von Zeit aber ist abstrakt. Uns kümmert es, ob der Zug nach dem Fahrplan fährt, und da ist inzwischen Vergangenheit und Zukunft ein entscheidender Unterschied. Ob der Zug in der Vergangenheit nach dem Fahrplan gefahren ist, kann man wissen. Da handelt es sich um unumstößliche Tatsachen, um Fakten. Ob der Zug aber in Zukunft nach dem Fahrplan fahren wird, kann man nicht sicher wissen, auch nicht im besten Bahnsystem. Es ist möglich, es ist zu hoffen, es ist wahrscheinlich. Ein Faktum ist es nicht. ehe es Gegenwart und dann alsbald Vergangenheit geworden ist. Vergangene und zukünftige Ereignisse haben eine verschiedene Seinsweise. Vergangene sind faktisch, zukünftige möglich. Wirklich, im engsten Sinne, sind beide nicht. Aktuell wirklich ist nur die Gegenwart. Beide aber sind von höchster Bedeutung für uns. Die Vergangenheit hat den Rahmen von Tatsachen geschaffen, in denen unsere Gegenwart unausweichlich gespannt ist. Die Geschichte ist das Schicksal. Die Zukunft aber wird einmal Gegenwart sein. An ihr haben wir also ein vitales Interesse. Wir versuchen, sie zu ergründen, sie zu beeinflussen. Ständig nimmt unsere Fantasie Zukünftiges vorweg. Sie behandelt Mögliches, als wäre es schon wirklich. Und in der Tat, einmal wird es wirklich sein. Die Struktur dieser Zeit möchte ich von nun an ihre Geschichtlichkeit nennen.
Gut, also das ist schon etwas Besonderes, diesen Zeitbegriff in die Physik einzuführen, weil natürlich sonst die Zeit der Parameter, reelle Parameter T in der Physik ist und die Physik normalerweise eigentlich keine Differenz macht, ob ein Zeitpunkt T Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft ist. Und das, was Weizsäcker hier als Neues einführt und wohl auch mit Recht einführt, ist, dass man diesen Unterschied machen muss, weil es eben die Differenz gibt zwischen, wie ihm sagt, dem Möglichen, das ist das Zukünftige, das, dem Wirklichen, das Gegenwärtige und das Faktische, das Vergangene, was schon abgeschlossen ist. Das fordert für ihn als allererstes eine Logik zeitlicher Aussagen. Auch die Logik hat ja normalerweise nur mit Aussagensätzen zu tun, wie so das Haus ist rot oder alle Schwäne sind weiß. Und da kommt eigentlich die Zeit, insbesondere nicht als geschichtliche Zeit, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft vor. Und Weizsäcker zeigt nun, dass die Logik von Aussagen durchaus modifiziert wird, wenn man darauf achtet, ob die Aussagen sich auf die Gegenwart, Vergangenheit oder die Zukunft bezieht. Das ist seine Logik der zeitlichen Aussagen, die er entwickelt hat. Und nun ist eben sein entscheidender Punkt, dass diese Logik der zeitlichen Aussagen sozusagen einen fundamentalen Zug an der Quantentheorie betrifft, der vor allem durch die Quantentheorie des Messprozesses bedingt ist. Nun, von Weizsäcker sieht die Quantentheorie ganz wesentlich vom Messprozess her. Das könnte man diskutieren, ob das eine Einschränkung darstellt, aber das ist jedenfalls der Fall. Mit Recht weist von Weizsäcker darauf hin, dass nach der Quantentheorie Zustände physikalischer Systeme, also in diesem Fall von Quantensystemen, Möglichkeiten beschreiben. Genau genommen ist es so, dass der Zustandsvektor Psi multipliziert mit einem entsprechenden Vektor, der anzeigt, was man messen will, die Wahrscheinlichkeit dafür angibt, was man finden wird. Also die Zustände, von denen die Quantentheorie redet, sind keine Tatsachen, sondern Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten werden durch den empirischen Zugriff in der Messung in Wirklichkeiten verwandelt. Man hat daraus Messergebnisse, das heißt, es werden bestimmte Messwerte gefunden und aus denen ergibt sich dann für die weitere Entwicklung des Systems wiederum ein Zustand, der also die mögliche Entwicklung des Systems beschreibt. Also auf diese Weise kommt in die Quantentheorie durch den Messprozess diese Differenz, von die er hier genannt hat, von möglich, Zukunft, faktisch, die Vergangenheit und wirklich das, was sozusagen aktuell gemessen ist, hinein. Er zeigt natürlich, dass diese Zeitstruktur eben auch für andere Teile der Physik relevant ist, wobei der zweite Hauptsatz der Thermodynamik mit seiner Gerichtetheit in der Zeit der Prototyp ist. Er zeigt, dass man diesen Hauptsatz der Thermodynamik überhaupt gar nicht aufstellen kann, ohne eben bereits die Zeitmodi zu berücksichtigen. Insbesondere ergibt sich das bei der statistischen der Rekonstruktion des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik aus der statistischen Mechanik, dem sogenannten H-Theorem. Das H-Theorem, dass das sozusagen nur in Richtung der Zukunft ein Wachstum der Entropie zeigt und nicht in Richtung der Vergangenheit, folgt überhaupt nur, wenn man eben bereits voraussetzt, dass da ein Mensch ist, der empirisch auf dieses System zugreift und dadurch die Differenz von Gegenwart und Vergangenheit und Zukunft in die Beschreibung hineinbringt. Nun, also das ist Logik der zeitlichen Aussagen als das fundamentale, die fundamentale Voraussetzung seiner transzendentalen Physik. Ah, vielleicht hätte ich das Wort transzendental nochmal erläutern sollen. Ich habe es implizit gemacht. Transzendental bedeutet nach Kant eine Erkenntnis, die aus der Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung folgt. Also das heißt transzendental. Also noch einmal, sein großes Programm ist die transzendentale, der transzendentale Aufbau der Physik, und der erste Schritt dazu ist die Ausformulierung einer Logik zeitlicher Aussagen. Der zweite ist, was ich schon angedeutet habe, die Theorie des quantenphysikalischen Messprozesses, genau die Stelle, nach der nach von Weizsäcker das Subjekt in die Physik eingeführt wird, und damit ist er sich wohl mit allen Kopenhagenern, also Niels Bohr und Heisenberg, einig. Jetzt kommen wir zu dieser Passage schon, ja, genau. Also bitte, fahren wir fort.
Wir erläutern die Bedeutung dieser Feststellung getrennt für den Beobachter und für das Objekt. Als Beispiel wählen wir das Young'sche Zwei-Löcher-Experiment. Durch das Loch L der Quelle Q tritt eine Welle, sagen wir eine Lichtwelle, durchsetzt die beiden Löcher A und B des Schirms S und erzeugt auf der Platte P Schwärzungen, die wir speziell am Ort X betrachten. Die Intensität bei X lässt sich wellentheoretisch berechnen. X sei der Ort einer Interferenzminimums. Wenn nur eines der Löcher offen ist, sei es nun A oder B, so wird in X eine endliche Intensität eintreffen. Sind aber beide Löcher offen, so sollen sich die beiden Teilwellen zu Null kompensieren. Man kann das Licht mit so geringer Intensität aus L austreten lassen, dass stets nur ein Lichtquant unterwegs ist. Die Interferenz wird dadurch bekanntlich nicht beeinträchtigt. Jedes Lichtquant interferiert nur mit sich selbst. Die Intensität bei X ist die Wahrscheinlichkeit, also bei langer Messreihe praktisch die relative Häufigkeit des Auftreffens eines Lichtquants an dieser Stelle. Bei X liege aber zum Beispiel ein Silberkorn eine Emulsion. Ist nun nur A offen, so wird dieses nach hinreichend langer Zeit T praktisch mit Sicherheit geschwärzt sein. Ebenso, wenn nur B offen ist. Sind beide offen, so dauert es sehr viel länger als T, bis eine Schwärzung eintritt. Unendlich lange, wenn man davon absehen dürfte, dass die Intensität nur längs eines Linienstrangs verschwindet, das Korn aber endliche Ausdehnung hat. Wir ziehen zunächst die Konsequenz für das Objekt. Man darf, wenn beide Löcher offen sind, nicht sagen, das Lichtquant ist entweder durch das Loch A oder durch das Loch B gegangen, wir wissen aber nicht durch welches. Wäre es durch A gegangen, so entspräche dem eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, der gemäß das Korn bei X nach der Zeit T geschwärzt sein müsste. Ebenso, wenn es durch B gegangen wäre. Das Korn ist aber zur Zeit T nicht geschwärzt. Dies ist, was Bohr die Individualität des Prozesses genannt hat, die Unteilbarkeit des Prozesses. Man kann den Vorgang, wenn beide Löcher offen sind, nicht in die beiden Teilvorgänge bei offenem A oder bei offenem B gedanklich zerlegen. sind beide Löcher offen, so ist weder der Durchgang des Lichtquants durch A noch sein Durchgang durch B ein objektives Faktum, das entweder stattgefunden oder nicht stattgefunden hat. Objektiv ist die Schwärzung, die bei jedem Lichtquant an einer Stelle auf P, nennen wir sie Y, stattgefunden hat. Und wir können auch auf eine aktuelle Beobachtung bei X bzw. bei Y verzichten, weil die Schwärzung ein irreversibler Prozess ist, den jeder Beobachter, der irgendwann nachher die Platte ansieht, feststellen wird. Es schadet nichts, ihn als objektiv anzusehen. Linguistisch kann man sagen, Objekte, Gegenstände gibt es nur für Subjekte, denen sie entgegenstehen. Objektiv ist die Schwärzung, gerade weil sie beobachtet werden kann. In diesem Sinne ist in der Quantentheorie das Objekt vom Subjekt nicht prinzipiell trennbar. In einem Bericht von 1935 ironisierte er die Kopenhagener Auffassung durch ein Gedankenexperiment. Eine lebende Katze sei in einem Kasten eingesperrt und mit ihr ein tödliches Gift, das durch ein einzelnes im Kasten anwesendes radioaktives Atom freigesetzt werden kann. Nach Verlauf einer Halbwertszeit des Atoms besteht die Wahrscheinlichkeit zu ein Halb, dass die Katze noch lebt und ein Halb, dass sie tot ist. Schrödinger beschreibt die Psi-Funktion des Systems zu diesem Zeitpunkt durch den Satz: Die halbe lebende und die halbe tote Katze sind durch den ganzen Kasten verschmiert. Die Antwort ist trivial. Die Psi-Funktion ist die Liste möglicher Vorhersagen. Eine Wahrscheinlichkeit, ein Halb, für zwei alternative Möglichkeiten, hier lebend, tot, bedeutet, dass die beiden unvereinbaren Situationen jetzt als gleichermaßen möglich gelten müssen für den Zeitpunkt, den die Vorhersage meint. Hierin gibt es keine Spur eines Paradoxons.
Naja, Sie haben mit dem Young'schen Versuch, dessen Skizze an der Tafel steht, sozusagen das Prototyp der Darstellung von Komplementarität, und zwar der Komplementarität, die von Weizsäcker die parallele Komplementarität genannt hat und die ja traditionell als die Komplementarität des Wellenbildes und Teilchenbildes dargestellt wird. Man kann das Experiment eben so anlegen, dass man beispielsweise das nur mit einem Loch arbeitet und dann feststellen kann, ob ein bestimmtes Teilchen, ob ein Teilchen eben durch den Schlitz gekommen ist und einem Silberkorn auf der photoempfindlichen Schicht geschwärzt hat. Wenn man aber beide Löcher offen hat, dann kommt man mit diesem Teilchenbild nicht zurecht, weil es da nämlich Interferenzphänomene gibt. Das heißt, es gibt also dann auf der Emulsion sozusagen Schichten, nein nicht Schichten, sondern Streifen von Dunkelheit und Helligkeit. Das heißt also von Stellen, wo eigentlich gar nichts hingekommen ist, in welchen, wo sozusagen die Lichtenergie sich gehäuft hat. Das kann eben nur beschrieben werden eben durch ein Interferenzphänomen, was ein typisches Wellenphänomen ist. Das ist nun sozusagen die elementare Komplementarität, und das Subjekt wird hier in diesem Prozess im Grunde eingeführt durch die Wahl, welches Experiment man macht. Der eine Typ von Experiment ist am besten durch das Teilchenmodell zu beschreiben, der andere Typ von Experiment am besten durch das Wellenbild, obgleich es sich sozusagen um dieselbe Sache, hier um Licht oder auch Elektronenstrahlen und so weiter, handelt. Von Weizsäcker unterscheidet von dieser Komplementarität aber eine sogenannte zirkuläre Komplementarität, wobei die beiden Seiten, die als komplementär bezeichnet werden, nicht auf derselben Ebene liegen. Beim Parallelen ist es ja so, dass Teilchen und Welle sozusagen beide auf der elementaren Gegenstandsebene liegen, während auf dieser anderen Weise der Komplementarität es sich eigentlich darum handelt, dass wir sozusagen eine ontische und eine epistemische Ebene haben. Also, man kann die ganze Sache auch dadurch beschreiben, dass man das Wellenmodell nicht als eine Materiewelle oder Lichtwelle auffasst, sondern im Grunde als eine Wahrscheinlichkeitswelle für das Auftreten von Partikeln. Und dann kann man die ganze Sache eben dadurch beschreiben, dass durch diese Versuchsanordnung, und zwar durch beide, die Ausbreitung der Wahrscheinlichkeitswelle zu bestimmten Erwartungen auf der lichtempfindlichen Schicht bestimmte Phänomene zu finden beschreiben. Also die Komplementarität liegt hier in diesem Bild eigentlich zwischen der Objektebene und der Erkenntnisebene, insofern also dann die Wahrscheinlichkeitsauffassung eine Beschreibung der physikalischen Phänomene durch eben Wahrscheinlichkeit etwas zu finden ist, also praktisch durch eine Erwartungswahrscheinlichkeit. Dadurch kommt in diesem Bild das Subjekt hinein. Nun ist es so, dass durch diese Beschreibung wir zu dem entscheidenden Faktum kommen, was eben den Messprozess beschreibt, dass der Zustand der physikalischen des Systems zunächst durch diese Wahrscheinlichkeitswellen beschrieben wird, die Schrödingersche Psi-Funktion, und in dem Moment aber, wo man zu Messergebnissen kommt, diese Psi-Funktion reduziert wird, das heißt, sie springt sozusagen diskontinuierlich zu einer neuen Psi-Funktion über, nämlich bedingt durch den Messwert, den man gefunden hat. Das ist die Einführung des Subjektes in dieser Beschreibung, und die Auffassung, die eine gefährliche, bedenkliche Auffassung, jedenfalls für schwache Geister, die nämlich esoterische Konsequenzen daraus ziehen, dann etwa sagen, naja, die ganze Welt ist ja nur dasjenige, was der Mensch von ihr wahrnimmt, und extrem formuliert im Paradoxon der Schrödingerschen Katze, ob eine Katze in diesem Kasten tot ist oder lebendig, entscheidet sich erst in dem Moment, wo ich hinschaue. Nicht das, also Schrödinger war auch ein bedeutender Physiker, der eben, wie gesagt, die entscheidende Dynamik der Quantenmechanik in der Schrödinger-Gleichung aufgestellt hat, und deshalb nennt man ja auch die Zustandsfunktion die Schrödinger-Funktion, und er hat eben eigentlich gegen diese Leute, die das Subjekt in die Physik einführen wollten, dieses Gedankenexperiment konstruiert, dass er gesagt hat, ja gut, wir machen mal folgendes Experiment, wir stellen uns vor, wir sperren eine Katze in einen Kasten ein, in den wir nicht hineinschauen können, und ist in diesem Kasten findet radioaktiver Zerfall statt, und finden einzelne Zerfallsprozesse statt, die dann, die ganze Anlage ist so eingerichtet, dass die sozusagen bei einem kleinen Reaktor einen Giftausstoß dann auslösen, und von dem stirbt dann die Katze. Das heißt, wir haben hier also einen quantenphysikalisch gesteuerten Prozess, bei dem also die Katze entweder zu einem Zeitpunkt tot ist oder nicht tot ist, und das wissen wir nicht mit Sicherheit wann. Ist es natürlich sozusagen nach einem gesunden Menschenverstand so, dass die Katze eben tot ist, wenn dieser Prozess passiert ist. Wenn man das für die ganze Sache so sozusagen esoterisch auffasst, dass der Prozess erst abgeschlossen ist, wenn ein Subjekt nun hinguckt, den Kasten aufmacht, dass erst in dem Moment die Katze entweder tot ist oder nicht tot ist. Das ist das, was Schrödinger gemeint hat. Vorher sei eben eine halbe tote Katze mit einer halben lebendigen Katze über den Raum im Kasten verschmiert. Das weist Weizsäcker völlig ab, hier auch in unserem Text. Also solche esoterischen Gedanken hat er nicht mitgemacht. Und zwar ist es im Grunde schon in der ersten Hälfte seines Textes, dass er das abweist, wenn er nämlich sagt, dass er, und wir können auch auf eine aktuelle Beobachtung bei X und Y verzichten, weil die Schwärzung ein irreversibler Prozess ist, den jeder Beobachter irgendwann nachher, auf der die Platte ansieht, feststellen kann. Das heißt, der Messprozess, der quantenphysikalische Messprozess endet nicht an dem Moment erst, wo das Subjekt hinschaut, sondern in dem Moment, wo ein irreversibler Prozess stattgefunden hat, die Schwärzung der Platte, und dann ist es egal, wann das Subjekt hinschaut. Also diese Einführung des Subjektes in die quantenphysikalische Messprozess darf man nicht sozusagen esoterisch und exzentrisch, wie es in dem Schrödingerschen Gedankenexperiment geschieht, verstehen, dass also es von Menschen abhinge, was in der Natur stattfindet. Genau deshalb, weil eben die quantenphysikalischen Prozesse sehr wohl mit makrophysikalischen Prozessen gekoppelt sind und die können zu irreversiblen Ergebnissen führen, das heißt also zu bestimmten Gleichgewichtszuständen, die dann sozusagen nach menschlichem Ermessen dann auch stabil sind. Also eben die Schwärzung einer Platte oder eben im Schrödingerscher Experiment, dass die Katze, die ist da dann das Messinstrument, die Katze ist eben dann irgendwann tot und das ist dann das Messergebnis. Also das ist ganz wichtig, das zu betonen, auch gegen alle Menschen, die nun aus der Quantenphysik ableiten wollen, dass es die Wirklichkeit eigentlich gar nicht gibt, das ist ja eigentlich bloß menschliche Vorstellung und Materie gibt es ja auch nicht, löst sich ja alles in Geist und Information auf, das ist jedenfalls nicht von Weizsäckers Meinung. Nun, damit haben wir einen zweiten sehr wichtigen Schritt in dem Aufbau der Physik uns vor Augen geführt bei von Weizsäcker, nämlich die entscheidende Bedeutung des Messprozesses und der Realisierung der Differenz von Gegenwart, von Vergangenheit und Zukunft, wodurch eben diese Logik zeitlicher Aussagen in die Physik hineinkommt. Nun, sein weiterer Aufbau besteht darin, dass er den Kant ernst nimmt und sagt, Physik ist eine Erfahrungswissenschaft. Also müssen wir hier aufbauen von der Frage, wie ist Erfahrung überhaupt möglich? Erfahrung ist, nach von Weizsäcker, aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Da haben wir geht die Logik zeitlicher Aussagen hinein. Aus der Vergangenheit lernen heißt, Messprozesse durchführen, zu Daten zu kommen, von den Messdaten auf die Zustände der Systeme zu schließen und die Zustände sind wiederum Wahrscheinlichkeiten in Zukunft, Messergebnisse zu finden, also Wahrscheinlichkeiten bestimmter Messergebnisse zu finden, das heißt also eine Prognose zu machen. Erfahrung heißt messen, daraus auf Zustände schließen und aus den Zuständen Prognosen zu machen auf die Zukunft. Nun, sagt von Weizsäcker, und das ist ein entscheidender Schritt, alle Messungen lassen sich auf die Entscheidung einfacher Alternativen zurückführen. Ja oder nein? Liegt etwas vor oder es liegt nicht etwas vor? Oder der Spin hat eine Richtung nach unten oder nach oben? Und so weiter. Also, oder hier, das Lichtquant ist durch den Schlitz A gegangen oder durch den Schlitz B und so weiter. Das sind also die entscheidenden, die elementaren Messungen, die man durchführen kann. Und er meint, dass man alle Messungen eigentlich sozusagen auflösen kann in die Entscheidung einfacher Alternativen. Also muss die ganze Physik aufgebaut werden als eine Physik der einfachen Alternativen. Wie weit kommt er damit? Nun, ich will Ihnen wenigstens das eine und wirklich beeindruckende Beispiel daraus vorführen, andeutend vorführen, nämlich, dass er immerhin über Kant in diesem Sinne noch hinausgeht, dass er meint, dass man aus der Logik der entscheidbaren Alternative ableiten, die Dreidimensionalität des empirischen Raumes ableiten kann.
Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit. Wagner, Parsifal, erster Akt. Realistische Hypothese. Wenn sich im Rahmen der abstrakten Quantentheorie, speziell aus der Urhypothese, eine universelle Symmetriegruppe für die Gesetze zeitlicher Änderungen ergibt, die einer empirisch gefundenen universellen Symmetriegruppe raumzeitlicher Vorgänge isomorph ist, so sollen die von den beiden Gruppen beherrschten Vorgänge heuristisch als identisch angesehen werden. Kommentar. Isomorphe mathematische Strukturen, die in verschiedenen Sachzusammenhängen auftreten, sind als abstrakte Strukturen identisch, können aber konkret ganz Verschiedenes bedeuten. So definiert er in der Quantentheorie jede beliebige binäre Alternative einen zweidimensionalen Zustandsraum mit der Symmetriegruppe U. Dabei können die Alternativen so Verschiedenes bedeuten, wie etwa die zwei Spinrichtungen eines Elektrons, die zwei Polarisationszustände eines Lichtquants, den Durchgang durch eines von zwei Löchern im Young'schen Interferenzversuch, zwei Werte einer Isospin-Komponente oder die Entscheidung, ob ein Fermionenzustand besetzt oder unbesetzt ist. Keine dieser Entscheidungen wird man als eine Uralternative auffassen. Uralternativen nennen wir Alternativen, in die sich jede empirisch entscheidbare Alternative zerlegen lässt. Wenn es Uralternativen gibt, so folgt daraus eine universelle Symmetriegruppe. Wenn uns nun die Erfahrung eine zu dieser isomorphe universelle Symmetriegruppe kennenlehrt, so ist die Hypothese naheliegend, hiermit sei die empirische Symmetriegruppe als Folge der abstrakten Quantentheorie mit der Urhypothese erklärt. Die Natur einer solchen realistischen Hypothese sei am Beispiel der Reise des Kolumbus erläutert. Wenn jemand, der auf dem Ozean westwärts fährt, ein Land erreicht, das den bekannten Beschreibungen von Indien entspricht, so besagt die realistische Hypothese, dass er wirklich nach Indien gekommen ist. Man kann sich mit solchen Gleichsetzungen irren. Kolumbus meinte, in Indien angekommen zu sein, hatte aber einen neuen Kontinent entdeckt. Gleichwohl war seine Hypothese richtig. Die Schiffe Magellans bewiesen das, indem sie jenseits Amerikas zuerst ein Land fanden, das genau allen Beschreibungen Indien entsprach und von diesem aus den inzwischen schon bekannten Seeweg ums Kap der Guten Hoffnung nach Europa zurück durchfuhren. Analog könnte es uns gehen. Wenn wir abstrakt eine universelle Symmetriegruppe finden, so werden wir versuchen, sie mit den empirischen Symmetriegruppen der Relativitätstheorie und der Teilchenphysik zu identifizieren. Es kann aber sein, dass wir zuerst auf eine bisher empirisch noch unbekannte Zwischenstation zwischen der abstrakten Theorie und der heutigen Erfahrung stoßen. Und ob das ganze Unternehmen berechtigt war, werden wir erst sehen, wenn es uns gelingt, den Kreisgang zu vollenden. Wenn die Schiffe wieder heimkehren, das heißt, wenn wir die bekannte Erfahrung aus unserer Theorie rekonstruieren können. Zum Raum wird hier die Zeit. Nehmen wir an, unser Unternehmen sei erfolgreich. Wir sind von der Analyse der Zeit in ihren Modi ausgegangen. Von ihr aus haben wir die abstrakte Quantentheorie rekonstruiert. In dieser scheinen binäre Alternativen fundamental zu sein. Diese Alternativen definieren eine Symmetriegruppe, die sich der Symmetriegruppe des relativistischen Raum-Zeit-Kontinuums isomorph erweisen wird. Der Raum ist der Plural. Er ist die Gesamtheit der Relationen, welche die quantentheoretische Wechselwirkung mehrerer Objekte bestimmen. Es gibt den Raum nur in der Näherung, in welcher wir mehrere Objekte als verschiedene gedanklich trennen können.
Ja, also hier haben Sie implizit das entscheidende Ergebnis auf seinem Weg zum Aufbau der Physik genannt bekommen. Er macht das mit einem Motto, was er bei Wagner findet: Zum Raum wird hier die Zeit. Das heißt, sein Programm ist ja von der Logik zeitlicher Ausgaben auszugehen. Das heißt, er baut die Quantenphysik zunächst mal als reine Logik auf, nicht die Logik der entscheidbaren Alternativen. Diese entscheidbaren Alternativen bedeuten quantenphysikalisch einen Zustand, sozusagen einen binären Zustand, den man in einem zweidimensionalen komplexen Raum darstellen kann. Und die Entwicklung dieses Zustandes sind dann die Transformationen des entsprechenden Zustandsvektors. Nun zeigt sich, dass die Transformationsgruppe für diese Zustände die unimodularen unitäre Gruppe ist. Und diese Gruppe, also eigentlich die Gruppe, die sozusagen die Wahrscheinlichkeiten invariant lassen, also sind praktisch Drehgruppen von diesem Zustandsvektor. Also diese Gruppe hat eine Darstellung im reellen dreidimensionalen Raum, und diese Darstellung ist dann isomorph mit der Lorentzgruppe. Also das Entscheidende, was hier passiert, ist, dass er aus der reinen Logik zu einer Gruppe kommt, die den rein logisch beschriebenen abstrakten Begriff eines quantenphysikalischen Zustandes darstellen lässt als eine Lorentz-invariante Darstellung im dreidimensionalen Raum. Das ist nun allerdings ziemlich eindrucksvoll, und man kann wohl sagen, dass also jedenfalls mindestens ein sehr wichtiger Schritt des Weizsäckerschen Programms hier erfüllt ist, weil er eben sagt, ich kann durch reine Überlegungen über die Frage, was ist Erfahrung, was ist ein Messprozess, welcher Logik folgt das, komme ich zu einem fundamentalen Grundgesetz der ganzen Physik, nämlich der Lorentz-Invarianz, die nachher die Relativitätstheorie und die Quantenfeldtheorie bestimmen. Das ist natürlich bei weitem nicht das Erreichen des Ziels, das er genannt hat, aber doch sehr eindrucksvoll, eben genau in diesem Punkt, dass er zeigt, dass durch rein logische Zugänge man zu etwas kommt, zu einem Grundgesetz der Natur da draußen kommt. Ich möchte das noch einmal betonen, indem ich einen Satz zitiere aus dem Aufsatz von Weizsäcker, wo die mathematisch interessierten Personen unter Ihnen das Genannte nachlesen können: Die Quantentheorie der einfachen Alternative, Zeitschrift für Naturwissenschaft, Zeitschrift für Naturforschung, Band 13a, 1958, Seite 245 bis 253. Daraus zitiere ich aus 246. Die Quantentheorie ist demnach nicht eine Theorie über spezielle physikalische Gegenstände, sondern über alle Gegenstände, über die überhaupt Aussagen gemacht werden können, die sich zu Alternativen zusammenfassen lassen. Und damit haben Sie noch einmal diesen wahnsinnig anspruchsvollen Durchbruch, dass er eigentlich sagt, die Physik, die Quantentheorie ist eigentlich die Wissenschaft überhaupt. Insofern also die Frage auf der Wissenschaft, die zurückgeführt werden können auf entscheidbare Alternativen. Nicht bloß der Physik, sondern auch der Psychologie, der Soziologie und so weiter. Damit wollen wir schließen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass es Fragen gibt, auch Verständnisfragen. Das ist vollkommen zugelassen, in diesem Fall sicher auch gerechtfertigt und verständlich, wenn man nicht alles mitgekriegt hat. Aber zunächst mal hier.
Ja. Die erste Frage, ich hätte gerade eben zum Schluss, wäre denn die Feststellung, dass es intuitiv aus dem rein logischen herauskommt, einen solchen Buch beschließen kann, überhaupt möglich, wenn ich nicht auf der anderen Seite genau diese Reflexion an einer Verhandlungsgruppe von Lorentz habe? Also formulieren, damit aus der Lösung heraus diesen Punkt ableiten.
Ja, okay. Also damit ist von Weizsäcker ganz einverstanden. Er sagt, der Weg der Physik durch die Geschichte ist empirisch. Aber wenn die Physik erstmal fertig ist, dann können wir sie aus ganz einfachen Prinzipien ableiten. Und nun, zu seiner Zeit war sie ja noch gar nicht fertig und wir können uns heute fragen, ob sie überhaupt zu vollenden ist. Aber gut, in der Periode glaubte man das, wie Sie wissen, die Idee Heisenbergsche Weltformel und welche große Vereinheit, wie heißt es, große vereinheitliche Theorie. Und also diese Hoffnung bestand und jedenfalls meinte er, gut, wir finden die Lorentzgruppe auch durch den empirischen Weg der Physik. Wenn man sie aber erst mal hat, kann man sie theoretisch ableiten.
Vielleicht kann ich da eine Frage anschließen. Auch, es wird ja sehr stark betont, die Geschichtlichkeit der Physik, der Naturwissenschaft oder die Geschichtlichkeit der Natur. Und soweit wir das jetzt hier gehört haben, ist damit vor allem gemeint, dass man die Begriffe Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die Zeit, wo die insofern ernst nimmt, dass natürlich über den normalen Zeitbegriff in der Physik weit hinausgeht. Aber dann klingt es auch durchaus wieder, ich sage mal, fast also wie ein Transformationsprozess. Hier haben wir das Mögliche, das wird dann im Messprozess wirklich und wird dann in der Vergangenheit als Faktum abgelegt. Und man könnte sich ja denken, dass in den Begriff der Geschichtlichkeit vor allem eine Vorstellung von Kontingenz hineinspielt. Und jetzt stelle ich mir eben vor, von Weizsäcker als Bürger des 20. Jahrhunderts, die verschiedenen Orte, an denen er auch sich selbst in der Geschichte vorgefunden hat. Also inwieweit ließ sich dieser Geschichtsbegriff mit diesem physikalischen Geschichtsbegriff verbinden?
Ja, ist richtig. Sie spüren, dass man hier gegen von Weizsäcker einen sehr fundamentalen Einwand erheben kann, der gerade anknüpft an seiner Idee einer verzeitlichen geschichtlich einer Geschichte der Natur. Denn die Kosmologie, besser gesagt die Kosmogonie, das heißt der Prozess der Entstehung der Welt, wie wir sie finden, ist durch Symmetriebrüche gekennzeichnet. Das heißt eben durch Kontingenz, wie Sie mit Recht sagen. Das heißt, daraus kann man nicht erwarten, dass man eines Tages den Brüllaffen wird ableiten können. Dass der Brüllaffe überhaupt möglich geworden ist, setzt eben schon eine eine große Reihe von Symmetriebrüchen in der Geschichte des Weltalls voraus. Also sozusagen, dass das Weltall im Ganzen einige Stellen, einige Scheidewege sozusagen passiert hat, und erst damit sich entschieden hat, was dann weiterhin möglich ist. Also die faktische Natur abzuleiten, das ist, glaube ich, ein Punkt, das wird nicht möglich sein. Und auch wenn man die Physik vollendet, das wird nicht möglich sein. Aber man muss Weizsäcker viel zugestehen, denn er hat immerhin erlebt, dass zum Beispiel sich das periodische System der Elemente als nicht empirisch erweist. Man kann das im Prinzip ableiten aus der Quantentheorie, welche Elemente es im Prinzip geben kann, nämlich also sozusagen stabile Atomzustände. Das folgt aus der Quantentheorie. Dadurch ist es ja auch möglich gewesen, sozusagen in dem Bereich der Transurane vorzustoßen, weil eben die Theorie sagen kann, dass man unter bestimmten Bedingungen natürlich vorübergehend nur eben auch andere Elemente noch erzeugen kann, weil sie eben im Prinzip möglich sind. Also das ist schon eine sehr eindrucksvolle Tatsache, die er sozusagen als mitlebender Mensch erlebt hat, dass das möglich geworden ist durch die Quantentheorie. Nicht? Das heißt, das mendeleische System der Elemente ist nicht empirisch, sondern es ist a priori, von der Theorie her ist es abzuleiten.
Ja, Sie haben uns das Forschungsprogramm von Weizsäcker als eines entwickelt, das im Wesentlichen drei Interessen folgte. Und eines davon, sagten Sie, sei gewesen, dass Weizsäcker eben eine Synthese, nach einer Synthese der Wissenschaften gestrebt habe oder diese ja auch wohl behauptet hat, wenn ich das richtig verstanden habe, die einerseits darin bestanden hat, so haben Sie es beschrieben, in einem zusammenzunehmen, Zusammenwachsen der Theorien, aber eben also in der Physik selbst, die sich dann eben in die sozusagen kulminiert dann in der Quantentheorie, in der man dann Aussagen über alle Dinge dieser Welt machen kann, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist aber eben sich dieses dann eben auch in der Zusammenführung der Disziplinen widerspiegeln würde, also dass Geistes- und Naturwissenschaften zusammenwachsen würden. Nun gibt es ja eigentlich die genau entgegengesetzte These, auch nämlich die der Balkanisierung der Wissenschaften, wie das häufig genannt wird, nämlich dass das ganze Wissenschaftssystem regelrecht explodiert, sich immer weiter ausdifferenziert und entsprechend auch immer unterschiedlichere und spezialisiertere Wissensformen auch entwickelt. Jetzt an welche Diagnose man sich jetzt halten möchte, würde mich jetzt interessieren, was hat Weizsäcker mit seinem Einheitsprogramm eigentlich genau verfolgt? Also was hat ihn getrieben in dieser Suche nach der Einheit? Also was waren da seine Begründungsangebote auch?
Ja, darüber haben wir ja geredet. Ich meine, Sie haben es hier mit Recht gesagt, also diese Entwicklung der zunächst mal der Naturwissenschaft zur Einheit und dann vielleicht auch der Wissenschaft zur Einheit war für ihn auch einfach ein empirisches Phänomen. Man sieht historisch, dass es so ist und es kommt auch an, das zu Ende zu denken. Nicht? Er meinte eben, dass im 20. Jahrhundert es an der Zeit wäre, das zu Ende zu denken, und er hat eben, wie gesagt, in einer Zeit gelebt, wo die Physiker, jedenfalls für den Bereich der Physik, aber man kann natürlich auch damals schon die Biologie, also die Mikrobiologie mit einbeziehen. Also haben die Physiker in der Tat danach gestrebt. Übrigens auch ja die Philosophen, die es allerdings so Carnap und so weiter, die haben es ja eigentlich mehr über die Methoden machen wollen, die Einheit der Wissenschaft herzustellen. Also das sah er und meinte, wenn man das zu Ende denkt, dann müsse man das auch theoretisch begründen können. Also das ist sein Punkt. Nun reden Sie von einer Balkanisierung, da meinen Sie eigentlich die Spezialisierung, das Auseinanderdriften der Disziplinen. Darüber muss man natürlich nachdenken, ob das tatsächlich eine theoretische Verselbstständigung bedeutet. Also das möchte ich jetzt eigentlich nicht beantworten, sondern ich möchte eben eigentlich sagen, es handelt, wenn man das von Weizsäcker seine Idee der Einheit der Wissenschaft zu Ende denkt, handelt es sich um eine Kolonisierung der Wissenschaften. Sie hören ja, dass er meint, man kann alle Wissenschaften zu einer zusammenfassen, wenn ihre Fragen sich auf entscheidbare Alternativen zurückführen lassen. Nun setzen Sie das mal in der Psychologie und in der Humanwissenschaften überhaupt durch. Und dann können Sie mal sehen, dass was sozusagen aus diesen Wissenschaften wird, beziehungsweise aus dem menschlichen Leben wird, wenn man es in dieses Prokrustesbett einspannt. Das wäre sozusagen eine machtmäßige Durchsetzung physikalischen Denkens auf diese anderen Bereiche.
Meine Frage schießt an die von Herrn Nordmann an. Man könnte ja, wenn man diese Frage etwas radikalisieren wollte, sagen, wenn das Weizsäckersche Programm vollständig durchgeführt wäre, dann könnte es eigentlich keine Kontingenz mehr geben und dann gäbe es auch keine Geschichte mehr. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, und da muss ich jetzt fragen, ob ich das richtig verstanden habe. Die Reduktion von Wissenschaft auf Uralternativen bedeutet ja nicht, dass die Wissenschaft theoretisch in der Lage sein muss, jede dieser Alternativen zu entscheiden. Entscheidend kann immer erst das Ergebnis des Messprozesses sein. Und der Messprozess selbst ist doch wohl etwas Kontingentes. Das heißt,
ja, ja.
die Physik beschreibt, welche möglichen Ausgänge es gibt, und die tatsächliche Messung entscheidet dann Fall A oder Fall B.
Naja, aber der Punkt ist ja, dass er die Theorie der Physik aus diesen Überlegungen, also aus den Überlegungen über den Messprozess ableiten will.
Ja, aber das heißt nicht, dass wenn sein Programm durchgeführt wäre, dass wir dann mit einer sozusagen deterministischen Weltansicht konfrontiert werden, dass alle Fragen entscheidbar wären und dass wir beliebig Vorgänge vorhersagen könnten.
Naja,
denn
so
der Messprozess würde immer in seinem Ausgang noch sozusagen unerwartete Resultate zutage fördern können.
Naja, aber da ist von Weizsäcker so genau wie Kant. Der Kant hat ja auch sein Programm in den metaphysischen Anfangsrunden so angelegt, dass eben er als Wissenschaft nur anerkennt, diejenigen Erkenntnisunternehmen, die sich mathematisieren lassen.
Ja.
Nicht? Und bei von Weizsäcker ist es eben auch so, als Erkenntnis wird nur akzeptiert, was sich durch entscheidbare Alternativen entscheiden lässt. Ja? Also das geht da hinein, alles andere ist Ästhetik. Also oder wie Wittgenstein das sagen würde, Ethik, nicht Ethik oder Ästhetik. Also dieser Gestus steckt da schon drin, das muss man sagen. Aber es ist total im Mess, es ist schon so, dass nicht der Messprozess macht die Natur geschichtlich, sondern umgekehrt. Es ist ja eine Grundthese von Weizsäcker, sozusagen eine Art super im Prinzip, was in einem der von Herrn Schäfer gelesenen Texte auch vorkam, dieses Prinzip, der Mensch ist älter als die Naturwissenschaft und die Natur ist älter als der Mensch. Nicht, wie er in dem Text sagt, der Mensch kann nur geschichtlich sein, weil er zur Natur gehört, und die Naturwissenschaft ist geschichtlich, weil sie vom Menschen gemacht wird. Nicht, das sind seine Rahmenvoraussetzungen dafür. Und insofern kann nicht davon die Rede sein, dass der Messprozess die Natur geschichtlich macht, sondern im Messprozess zeigt sich die Geschichtlichkeit der Natur.
Jetzt erlaube ich mir noch eine letzte Frage zu stellen. Es ist ja kurz vor neun und wir wollen auch pünktlich um neun aufhören. Und das ist aber eine Frage, die ich ein bisschen im Namen der Studierenden hier auch stelle. Sie haben ja heute sehr, sehr vorsichtig vor allem Weizsäckers Gedanken hier vorgestellt. Und damit entsteht natürlich eine Neugier danach, wie Sie selbst das Programm bewerten oder wie Sie sich selbst dazu stellen. In den Antworten jetzt auf Frau Schwarz und auch auf Herrn Lang kam ja ein bisschen Kritik auch zur Geltung, also beispielsweise Kritik an diesem Kolonisierungsaspekt seitens der Physik. Aber ich denke, es wäre nochmal interessant herauszufinden, wie Sie dieses Programm heute bewerten.
Naja, ich habe ja gesagt, dass mein Vortrag in Hamburg überschrieben war, produktiv irren. Ich glaube, dass tatsächlich von Weizsäcker in seinen Einschätzungen der Entwicklung der Wissenschaft geirrt hat, aber unglaublich produktiv. Ein Wahnsinnsprogramm, was also vielen Leuten wirklich Arbeit gegeben hat und auf dem unterwegs wirklich interessante und sehr wichtige Ergebnisse erzeugt und entwickelt wurden. Also zum Beispiel logisch-zeitliche Aussagen und diese Beziehung da von den unimodularen Gruppen zur Lorenz-Gruppe und all diese Dinge, das ist hochinteressant. Aber das Programm, würden wir heute sagen, ist nicht durchführbar. Also die Physik hat sich seither auch gewandelt. Ich meine, natürlich ist die Quantenphysik auch in gewissem Sinne schon nicht deterministisch, obgleich natürlich die Entwicklung der Psi-Funktion, also der Schrödinger-Funktion selber schon deterministisch ist, aber eben zum Beispiel durch den Messprozess kommen eben dann nicht deterministische, also kontingente Züge hinein. Aber von der Theorie der nichtlinearen Gleichungen und bei genauerer Betrachtung sind praktisch alle physikalischen Sätze nicht linear. Kann man heute sagen, dass also Instabilitäten, dass Nichtberechenbarkeit, dass in gewisser Weise auch Nicht-Voraussehbarkeit zu Grundzügen der Natur inzwischen geworden sind. Auch eben durch das, was man heute das Weltbild der Physik nennen würde, wie wenn man das, diesen Titel von Weizsäcker aufnehmen würde. Also gerade der bei uns habilitierte Jan Schmidt hat ja ein Buch geschrieben über, also seine Habilitationsschrift hier in Darmstadt, über nachmoderne Physik, wo er das zeigt, wie also die Physik in den letzten Jahrzehnten sich gegenüber dem, was noch das Weizsäckersche Programm gestützt hat, also sagen wir mal durch die ganze Entwicklung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich Entwicklungen stattgefunden haben, die unser Denken in der Physik fundamental verändert haben, sodass ich eigentlich heute nicht die Frage stellt, warum an irgendwelchen Stellen die sozusagen der gesetzmäßige, der Vorstellung von Kant, die Natur sei der Gegenstand vor dem äußeren Sinne im gesetzmäßigen Zusammenhang, also wo der an Grenzen stößt, wo es also sozusagen Instabilitäten gibt, sondern die Frage ist umgekehrt, wie ist es überhaupt möglich, dass in einer im Prinzip nicht stabilen Natur Stabilitäten, stabile Zustände es überhaupt gibt, welche Randbedingungen müssen dazu geschaffen sein, warum gibt es überhaupt wiedererkennbare Objekte in der Natur, warum ist es möglich, unter bestimmten Bedingungen doch recht gute Voraussagen zu machen, obgleich im Prinzip eigentlich Nichtberechenbarkeit der Grundzug von Natur ist. Warum gibt es überhaupt Technik? Die Frage dreht sich tatsächlich geradezu um, dass man eigentlich dass die eigentliche Frage ist nach den Bedingungen der Möglichkeit von Stabilität in der Natur heutzutage. Das ist eine total radikale Umdrehung des von Weizsäckerschen Programms.
Jetzt bedanken wir uns nochmal ganz herzlich und so weit.